NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
17. Juni 1953. Der Volksaufstand in der DDR.
Juni.
Kann ich nicht beantworten.
Tag der Deutschen Revolution.
Nee, Tag der Deutschen Einheit war das, ne?
Einheit? Nee, Tag der Deutschen Einheit ist der 3. Oktober.
Der 17. Juni 1953 ist ein nahezu vergessener Tag der deutschen Geschichte.
Der Aufstand der DDR.
Ältere Westberliner erinnern sich noch daran und an ihre Gefühle, als der Volksaufstand in der DDR brutal niedergeschlagen wurde.
Man hat die Angst oder Nervosität der Erwachsenen gespürt und mitgekriegt, durch den Rias im Radio dann auch mitgehört, was sich dort abgespielt hat.
Potsdamer Platz stoßen russische Panzer vor, beobachtet von einem Reporter des RIAS.
Wir müssen zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen Deckung nehmen. Und wir hören, wie die Kugeln an uns vorbeipeitschen. Sie gehen also nicht etwa in die Luft.
Die Waffengewalt der Roten Armee und der DDR-Volkspolizei steht dem Freiheitsdrang Hunderttausender gegenüber. Am Potsdamer Platz wogt das Geschehen hin und her. Die Menschenmenge sucht immer wieder Schutz vor den Panzern.
Die Demonstranten fliehen wieder zurück in den Westsektor. Und so ist ganz deutlich erkennbar, dass dieser Schwerpunkt Potsdamer Platz in der nächsten Zeit noch keine Ruhe erfahren wird.
Die Unzufriedenheit in der DDR-Bevölkerung war groß. Die schlechte Versorgung und die politische Unterdrückung hatten sich seit Juli 1952 verschärft.
Zweite Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
Seit der Gründung der DDR hatte das Augenmerk der SED auf dem Antifaschismus gelegen. SED-Generalsekretär Walter Ulbricht wollte die Ausrichtung der Partei ändern und den Klassenkampf verstärken.
Es besteht kein Zweifel, dass eine Reihe Schwierigkeiten auf der bisherigen Stufe unserer demokratischen und wirtschaftlichen Entwicklung nicht gelöst werden konnten. Die demokratische und wirtschaftliche Entwicklung sowie das Bewusstsein der Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werktätigen sind jedoch jetzt so weit entwickelt, dass der Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik zur grundlegenden Aufgabe geworden ist.
Ulbrichts Vorstellungen waren, die Planwirtschaft und der Aufbau der Schwerindustrie sind zu forcieren, mittelständische Betriebe und Landwirtschaft werden kollektiviert und die Lebensmittelpreise erhöht. Mitglieder der christlichen jungen Gemeinde sind von Schulen und Hochschulen auszuschließen.
Uns wurde am Schluss dieser Sitzung gesagt, wir hätten bis auf Weiteres das Schulgelände nicht mehr zu betreten. Ich meine, ich wusste, dass der Staat gegen die Kirche war im Allgemeinen, aber dass es nun so speziell an uns Jugendlichen ausgelassen wurde, das haben wir nicht erwartet.
Um die ökonomischen Vorgaben erfüllen zu können, wurden Ende Mai 1953 auch noch die Arbeitsnormen um 10% erhöht. Die Anhebung sollte erst einmal bis zum 30. Juni gelten, Ulbrichts 60. Geburtstag.
Und das Glück besteht eben nicht mehr darin, dass einem die Filzlatschen nicht wahr entgegengebracht werden.
Faktisch bedeuteten höhere Arbeitsnormen eine Lohnkürzung, was die Lage der Arbeiter nochmal verschlechterte. Die Unruhe in Betrieben und auf Baustellen nahm weiter zu. Die Staatsführung der DDR wurde deshalb von Moskau auf einen neuen Kurs gezwungen.
Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 11. Juni 1953 eine Anzahl von Maßnahmen beschlossen, durch welche die auf den verschiedensten Gebieten begangenen Fehler der Regierung und der staatlichen Verwaltungsorgane korrigiert werden.
Weil jedoch die Normenerhöhung in Kraft blieb, eskalierte die Situation. Am 15. Juni übergaben Bauarbeiter der Stalinallee am Regierungssitz eine Resolution. Die Antwort zu den Arbeitsnormen wurde für den nächsten Tag erwartet.
Die kommt nicht und dann gibt es einen Zeitungsartikel, in dem steht, dass die Normerhöhung vollkommen richtig ist. Die Arbeiter interpretieren das jetzt natürlich in gewisser Weise als Antwort auf ihre Forderung. Und damit geht dann am Morgen des 16. der Zug los.
Für den Berliner Historiker Jens Schöne ist das der Moment, wo der Funke überspringt.
76 Bauarbeiter aus der Stalinallee protestieren gegen die Normenerhöhung. Auf dem Marsch zum ostzonalen Regierungsviertel schließen sich ihnen Zehntausende von Männern und Frauen aus Ost-Berlin an. Zum ersten Mal kommt es zu einer spontanen Demonstration der gequälten Menschen gegen die Gewaltherrschaft der SED.
Der Demonstrationszug ging genau unter den Linden lang, ja, und bog dann am Brandenburger Tor ein. Sie wollten ja zu Grotewohl in die Leipziger Straße, ja, in das Haus der Ministerien.
Die Demonstranten wollten von Ministerpräsident Otto Grotewohl die Antwort auf ihre Resolution.
Da hieß es dann, Grotewohl ist nicht da, ja. Dann hieß es, dann wollen wir Fritze, soll Fritze kommen.
Fritz Selbmann, der Minister für Schwerindustrie, stellte sich auf einen Tisch und wollte zur Menschenmenge sprechen.
Er kam überhaupt nicht zum Reden. Die Bauarbeiter haben den so ausgepfiffen.
Der Schlusssatz war so ungefähr, ich kann euch versprechen, wir werden das Problem lösen. Bitte geht jetzt nach Hause.
Auf dem Rückweg kaperten die Arbeiter einen Lautsprecherwagen. Damit riefen sie die Bevölkerung für den nächsten Morgen zum Generalstreik auf. SED-Parteichef Ulbricht verkündete am Abend bei einer Funktionärsversammlung die Rücknahme der Arbeitsnormen, lobte aber die Pläne der Partei.
Deshalb ist es nach wie vor richtig, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Aber es ist falsch, auf administrativem Wege Normenerhöhung zu verfügen.
Die Einsicht kam zu spät. Der Aufruf zum Streik in Ost-Berlin wurde nicht nur über den Lautsprecherwagen in Ost-Berlin verbreitet, sondern auch bereits von Egon Bahr, dem damaligen Chefredakteur des RIAS, gesendet.
Als der RIAS den Aufruf der Streikleitung gesendet hat, kam der Direktor des RIAS, ein Amerikaner, und hat den einzigen Befehl gegeben, den ich jemals von einem Amerikaner im RIAS bekommen habe, nämlich das sofort einzustellen.
Bahr behalf sich mit einem Trick. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes Ernst Scharnowski verlas eine Solidaritätserklärung, die im Grunde einer Aufforderung zum Streik glich.
Eure Forderung auf eine menschlich ertragbare Rückführung der Normen darf von eurer sogenannten Regierung nicht nur vorübergehend anerkannt werden, sondern sie muss von Dauer sein.
Der Streikaufruf wurde in der ganzen DDR gehört und zeigte auch entsprechend Wirkung, wie Egon Bahr meint.
Der Sender hat, ohne es zu wissen, den Aufstand ausgelöst. Dies ging nur wegen der absoluten Glaubwürdigkeit. Die Annahme der Abordnung der Streikleitung, es würde funktionieren, wenn der RIAS Aufruf zum Generalstreik, hatte gestimmt.
Schon früh am Morgen des 17. Juni waren tausende Demonstranten aus dem Umland nach Ost-Berlin geströmt.
Wo kommen Sie her?
Vom Krankenhaus Henningsdorf.
Wir haben mehr Schwierigkeiten gehabt wie die anderen.
Wandersperren muss man durchgehen.
Drei Sperren haben wir durcharbeiten müssen.
Sammelpunkt war der Strausberger Platz. Dort stießen zu den Ankömmlingen noch die Baubrigaden von der direkt angrenzenden Stalinallee hinzu. Mit dabei auch der Regierungsangestellte Martin Hartung.
Also es waren keine rebellierenden, wüsten Chaoten oder sonst was.
Immer mehr Menschen schlossen sich an. 100.000 hatten sich zum lautstarken Protest gegen die Staatsführung und den spitzbärtigen SED-Generalsekretär Walter Ulbricht auf den Weg gemacht.
Da bin ich da mit vorne hin, mit einem Transparent für freie Wahlen.
Die ersten Rufe waren dann, wir brauchen keine Volksarmee, wir brauchen Butter. Nachher kam dann, es hat keinen Zweck, der Spitzbart, der muss weg.
Hardy Vierl und Klaus Gronau marschierten mit zum DDR-Regierungssitz. Von der Westseite des Potsdamer Platzes war das Geschehen dort gut einsehbar.
Der Demonstrationszug kommt heran. Die Männer und Frauen und Mädchen kommen genauso, wie sie heute früh sich in die Arbeitskleidung geworfen haben.
Der Regierungssitz war durch ein Kordon von Polizisten abgeriegelt. In den Nebenstraßen standen einsatzbereite russische Panzer. Otto Grotewohl, Walter Ulbricht und die übrige DDR-Führungsspitze waren in sowjetischer Obhut in Berlin-Karlshorst. Die Rote Armee hatte die Befehlsgewalt übernommen.
Ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt. Militärkommandant des sowjetischen Sektors von Berlin, Dibrova, Generalmajor.
Es herrschte wieder das Kriegsrecht. Damit war auch die DDR-Staatsführung vorübergehend entmachtet.
Ost-Berlin ein Hexenkessel. Nach einer Demonstration der Bauarbeiter vor der Ostzonenregierung in der Leipziger Straße kam es zu Auseinandersetzungen zwischen SED-Funktionären und Arbeitern. HO-Lokale wurden vernichtet und in Brand gesteckt. Das Kolumbushaus am Potsdamer Platz steht in Flammen.
Allein in Ost-Berlin waren rund 600 Panzer im Einsatz, um den Protest der Demonstranten zu brechen.
Und nun setzt sich der erste der großen T-34-Panzer in Bewegung und fährt drohend auf die Massen zu.
Mit dem Mut der Verzweifelten gingen die Arbeiter mit Eisenstangen und Steinen auf die Panzer los.
Es waren Arbeitervertreter, die eben um ihre Rechte kämpften.
Über 1 Million Menschen protestierten DDR-weit für eine bessere Versorgung und mehr Rechte sowie die Rücknahme der Normenerhöhung. Die geballte Macht sowjetischer Panzer und Soldaten beendete jedoch brutal die landesweiten Proteste. Augenzeuge Klaus Kronau.
Neben mir lief ein Bauarbeiter. Ich fand ihn dann nachher dann tot vor, vom Panzer überfahren.
Insgesamt kamen 55 Menschen ums Leben. Etwa 15.000 Demonstranten wurden in den Tagen und Wochen danach verhaftet.
Das ist wie im Dritten Reich bei Freisler gewesen. Da werden sie dann vorgeführt wie ein Schwerverbrecher.
Hardy Fierl musste für die Parolen auf seinem Transparent 3 Jahre ins Zuchthaus. Bertolt Brecht schrieb nach den Ereignissen des 17. Juni sein berühmtes Gedicht Die Lösung.
Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?
In West-Berlin und der Bundesrepublik herrschte nach der Niederschlagung des Volksaufstandes tiefe Trauer. Bundeskanzler Konrad Adenauer würdigte die Toten.
Wie ein Fanal wird dieser Aufstand wirken, bei uns in Deutschland und in der ganzen Welt. Wie ein Fanal, das zeigt, dass Gewalt unseren Willen zur Freiheit nicht zu brechen vermag.
Niemand soll sich einbilden und Sie sollen nicht glauben, dieses Geschwätz der Gegner, dass es mit noch so großen Anstrengungen feindlicher Agenturen gelingen könnte, eine solche Volksmacht, wie sie sich hier in der Deutschen Demokratischen Republik entwickelt hat, wie sie immer mehr erstarkt, dass sie diese irgendwie erschüttern können.
Angebliche Hintermänner dieses faschistischen Putschversuchs konnten nie ausfindig gemacht werden. Schon vor dem sogenannten Tag X hatte die noch junge Staatssicherheit versagt. Für kurze Zeit wurde das Ministerium deshalb erst einmal zum Sekretariat herabgestuft, danach aber massiv ausgebaut. Für Historiker Arnulf Baring ist der 17. Juni nach wie vor der eigentliche Tag der deutschen Einheit.
Es ist wichtig, gerade auch wenn man jungen Leuten schöne Einsichten über unsere Geschichte vermitteln will, muss man eine Geschichte erzählen können. Und das sind lauter Geschichten.
Baring spricht von einem großen Tag der deutschen Geschichte. Vor dem Bundesfinanzministerium, damals das Haus der Ministerien der DDR, erinnert ein kleines Denkmal an die zumeist namenlosen Helden des Volksaufstandes. In der Bundesrepublik wurde der 17. Juni bis 1990 als Feiertag begangen, sagt der Berliner Historiker Stefan Wolle.
Ob es ein Feiertag ist oder nicht, davon hängt es eigentlich nicht ab. Wichtig ist die Erinnerung an die Leute, die damals Kopf und Kragen riskiert haben, um für Freiheit, Demokratie und eben auch in der Konsequenz für die deutsche Einheit zu streiten.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfram Stahl an den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.